Bidibidi ist der Name der größten Flüchtlingssiedlung, des größten Refugee Settlements in Uganda und das zweitgrößte weltweit, zeitweise 270.000 Menschen, die 2016 vor dem Bürgerkrieg in Südsudan nach Uganda flohen. Das Camp selber liegt in der Provinz Yumba, das ist ganz im Nordwesten von Uganda, im Dreiländereck an der Grenze zum Südsudan und zum Kongo. Und eine Person, die sich näher mit dem Camp beschäftigt hat, auch vor Ort war und dort geforscht hat, ist Vivi, die jetzt bei mir im Studio ist. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Schön, dass du da bist, dass es geklappt hat. Und ich glaube, bevor ich hier total ausschweifend lange Reden halte, gebe ich das direkt mal an dich und du stellst mal vor, also deine Forschung vor und was du dort gemacht hast in Bidibidi in Uganda.
Ich bin Vivi und ich studiere Ethnologie bzw. Kultur- und Sozialanthropologie. Und ja, genau, im Rahmen meines Masterstudiums habe ich eben eine Forschung in Bidibidi durchgeführt und war von August bis Oktober letzten Jahres vor Ort. Und Bidibidi hat insgesamt 5 Zonen und die haben alle eine Größe von einer Kleinstadt, die alle auch nicht unmittelbar in der Nähe zueinander liegen. Genau, und wie du gesagt hast, Bidibidi liegt im Nordwesten von Uganda, das heißt westlich vom Weißen Nil, deswegen wird die Region auch als West Nile bezeichnet. Und West Nile ist historisch ein sehr marginalisierter Ort und dadurch auch ein sehr infrastrukturschwaches Gebiet. Und durch die Refugee Settlements, die in den letzten 5 Jahren eröffnet wurden, ich weiß gar nicht, wie viele Refugee Settlements es in Uganda gibt, also auf jeden Fall mehr als 20, fast 30. Und die meisten sind davon tatsächlich in West Nile. Und genau durch die Refugee Settlements wurden halt neue Straßen, Häuser, Geschäfte, Bildungs- und Gesundheitszentren erbaut und die Dörfer sind mittlerweile viel größer und dichter besiedelt. Und genau meine ursprüngliche Forschungsfrage war, wie Menschen in Bidibidi urbane Räume hervorbringen. Aber tatsächlich, als ich dann vor Ort war, habe ich gemerkt, dass die Frage nicht ganz stimmig ist, weil die Strukturen in Bidibidi noch sehr dörflich sind. Und gleichzeitig finden aber dort immer noch Urbanisierungsprozesse statt und besonders im Sinne einer infrastrukturellen Urbanisierung. Und deswegen wollte ich mir das dann näher angucken und habe ein Konzept gefunden von Marion Potvin und das heißt Humanitarian Urbanism und das fand ich sehr fruchtbar für meine Forschung. Nämlich da geht es darum, dass das Konzept Humanitarian Urbanism sich mit den Schnittpunkten humanitärer Aktionen, aber auch Urbanisierungsprozessen auseinandersetzt. Das heißt, dass Bidibidi aufgrund der Präsenz von verschiedenen Hilfsorganisationen und NGOs Teil eines humanitären Raums ist. Aber dort kommen natürlich auch verschiedene Akteure zusammen, nämlich die MitarbeiterInnen von den NGOs, aber auch die lokale Bevölkerung und die Geflüchteten natürlich. Und die prägen diesen Raum und organisieren diesen und schaffen dann natürlich neue Räume und vielleicht auch urbane Räume. Was ich dabei richtig toll finde, dass bei diesem Konzept davon ausgegangen wird, dass Menschen immer soziale und politische Akteure sind und Räume aktiv formen. Marion Potvin kritisiert eben dabei die Verwendung einer Camp-Metapher, also einer humanitären Enklave oder einer exklusiven Insel, die besonders in aktuellen Raumstudien verwendet wird. Sie offenbart aber den Aspekt, dass die Siedlung, die geflüchteten Siedlung und die Stadt keine unabhängig voneinander existierenden Entitäten sind, sondern sich gegenseitig beeinflussen. Und das impliziert unter anderem, dass die unmittelbare Umgebung von Bidibidi, beispielsweise nächstgelegene Städte wie Yumbe, von humanitären Aktionen beeinflusst werden. Und das habe ich ja eben auch vor Ort gesehen. Also mir wurde gesagt, dass es früher dort nur eine Straße gibt und die Stadt boomt mittlerweile. Für mich war eben dieses Konzept besonders fruchtbar, weil sich die Geflüchteten, aber auch die Host-Communities frei bewegen und Räume aktiv gestalten.
Ich finde es gut, mal ein bisschen wegzugehen von der klassischen Camp-Metapher, weil das immer so Bilder in den Raum wirft, ne, die auch so immer wieder wiederholt werden, zumindest in unseren Medien. Mich hat erstaunt, dass Bidibidi ja zeitweise sogar weltweit das größte Camp oder die größte Siedlung weltweit gewesen ist und man doch hierzulande fast gar nichts mitbekommt. bekommen hat und auch über die Region Norduganda eigentlich kaum was bekannt ist. Deswegen würde ich vielleicht erstmal einen kleinen Rückblick wagen. Also Norduganda litt ja bis vor 10, 15 Jahren noch unter dem Bürgerkrieg und den Warlords. Wir hatten gerade schon das Thema der LRA. Mittlerweile hat sich die Situation beruhigt. Dafür gärt es jetzt wieder im Südsudan schon seit einigen Jahren. Und überhaupt ist dieses Dreiländereck, also zwischen Uganda, dem Kongo und dem Südsudan, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, seit Jahrzehnten nicht so richtig zur Ruhe gekommen. Kannst du was sagen über diese Geschichte der Region? Das ist ja auch eine Region, wo sehr willkürlich Grenzen wieder gezogen wurden und es seit der Unabhängigkeit der Länder eigentlich immer wieder zu bewaffneten Konflikten kommt.
Die Region hat natürlich eine sehr komplexe Geschichte, die von verschiedenen Unsicherheitsphasen geprägt worden ist. Und die Menschen konnten aber eben diese willkürlichen Grenzen nutzen, um sich in Sicherheit zu bringen, aufgrund von verschiedenen Konflikten, die irgendwo waren. Beispielsweise in den 1980ern konnten sehr viele Menschen aus West Nile in den Südsudan und in den Kongo fliehen und blieben dort auch 10 Jahre. Und für viele Südsudanesen ist es mittlerweile extremer, denn die sind mittlerweile das 4. Mal seit den 1950er Jahren in Uganda. So wie mir das vermittelt wurde, gibt diese komplexe Fluchtgeschichte aber auch sehr viel Raum für Solidarität. Und dadurch ist auch die Beziehung zwischen den südsudanesischen Geflüchteten und der Host Community, also der lokalen Bevölkerung, harmonisch. Also es gibt einen sehr regen Austausch dadurch, dass es eben keine klaren Grenzen der Siedlung gibt.
Du hast gerade schon erwähnt, dass es in den 90er Jahren quasi andersrum war, dass die Menschen von Uganda in den Südsudan geflohen sind und dass teilweise wie Leute 4-mal hin und her gezogen sind. Was für eine Rolle spielen denn da überhaupt diese Nationalstaatsgrenzen?
Also für die Menschen selbst spielen die Grenzen in der Hinsicht eine Rolle, dass man die Grenze versucht, für eigene Vorteile auszunutzen. Also in Kolonialzeiten oder auch sogar zu Vorkolonialzeiten war es eben so, dass man geguckt hat, okay, wo muss man Steuern zahlen oder wo muss man das zahlen? Und dann gehe ich halt über die Grenze, weil da muss ich es nicht zahlen. Und deswegen war die Grenze auch eine Art Sicherheit.
Du warst in dem Settlement in Bidi Bidi, um unter anderem zu Infrastruktur, Urbanisierung und so dem Zusammenspiel zwischen, ich sag mal, schon vorhandenen Städten und dem neu entstandenen zu forschen. Warum ausgerechnet Bidi Bidi? Was macht denn die Siedlung besonders und welche Strukturen hast du dort gefunden und untersucht?
Ich glaube, an Bidi Bidi selbst gibt es nicht konkret etwas Besonderes, aber spannend ist eben der Aspekt der Refugee Settlements, nämlich die ugandische Regierung sieht das immer sehr gerne in Abgrenzung zu dem Begriff des Refugee Camps, nämlich wie der Begriff selbst schon sagt, geht ein Camp von einem isolierten und einschließenden Ort aus. Und die Geflüchteten-Siedlung soll dabei, wie soll ich sagen, freier organisiert sein. Das heißt eigentlich im Prinzip nur, dass den Geflüchteten wesentliche Grundrechte zugesprochen werden, was eben dabei leider in sehr vielen anderen Ländern nicht der Fall ist. Also Geflüchteten in Uganda, es ist erlaubt, Arbeit zu suchen und sie müssen keine Reisepapiere beantragen, um innerhalb von Uganda reisen zu können. Also es gibt nicht so viele bürokratische Hürden. Aber ja, warum ist es Bidi Bidi geworden? Tatsächlich eher aus logistischen Gründen. Ich war im April für eine Vorstudie vor Ort und da ging es genau um die Frage, wo genau will ich forschen, weil es eben sehr viele Refugee Settlements in West Nile gibt. Und das Problem ist aber, dass die nächstgelegenen Städte von den Settlements echt weit weg sind und ich kann nicht 50 Kilometer täglich fahren, weil es keine kommerziellen Unterkunftsmöglichkeiten innerhalb der Siedlungen gibt. Das heißt, mir war bewusst, dass ich zunächst erstmal in der Stadt leben muss und vielleicht mir dann später durch Kontakte was suchen kann. Und die Entfernung von Bidi Bidi und der nächstgelegenen Stadt Yumbe ist halt 13 Kilometer und das war mit Abstand die geringste Entfernung.
Das heißt, du selber hast in Yumbe gewohnt und bist dann immer in das Settlement quasi gefahren jeden Tag?
Genau, ich habe den ersten Monat in Yumbe gewohnt und bin mit Motorradtaxi rübergefahren und die letzten anderthalb Monate war ich dann in Zone 1 in Bidi Bidi.
Okay, Zone 1 heißt, es gibt schon mal ganz klare Einteilungen. Wie ist denn das Camp überhaupt organisiert und wer organisiert eigentlich was? Also es geht ja auch so um, wer gibt wem sozusagen das Recht, da und da darf sich angesiedelt werden, wer ist zuständig für die Verteilung von Feuerholz, von Nahrungsmitteln, von anderen Gütern? Also wie ist das Ganze aufgebaut?
Also es gibt schon eine klare, etablierte Struktur. Also es ist ein konzipiertes Camp, es wurde geplant. Wie mir es gesagt wurde, ist quasi der District, die Provinz, die Lokalverwaltung auf die nächstgrößere Ebene zugekommen und hat gemeint so, hey, wir haben hier viel Platz, warum wollt ihr dort nicht ein Settlement eröffnen? Also nach meiner Interpretation liegt es daran, dass man schon weiß, dass es mit Entwicklung, mit Förderung von Infrastruktur verknüpft ist. Und da waren natürlich sehr viele Erwartungen. Und daraufhin hat dann das OPM, also Office of the Prime Minister der Regierung, Land Assessments gemacht und hat eben dieses Refugee Camp geplant. Und dabei sind eben verschiedene Hauptakteure, die ich für meine Forschung identifiziert habe. Das ist eben zum einen die Regierung, die NGOs und natürlich die lokale Bevölkerung und die Geflüchteten selbst. Und die Regierung ist eben für die Registrierung der Geflüchteten zuständig, das in Kooperation mit dem UNHCR läuft, also dem United Nations High Commissioner for Refugees, also die UN-Agency für Geflüchtete. Sie ist aber auch für Sicherheit und eben die Landvergabe, die sie mit der Bevölkerung, lokalen Bevölkerung aushandeln, zuständig. Dabei koordinieren und verfolgen sie auch die Aktivitäten der NGOs, nämlich die sind in verschiedenen Bereichen tätig, zum Beispiel Umwelt, Bildung, Gesundheit, Wasser- und Sanitäranlagen etc. Und in jeder Zone werden dann diese NGOs, die PartnerInnen, so verteilt, dass in jeder Zone jeder Bereich abgedeckt ist und nicht mehrere NGOs in einem Bereich auf einmal dann arbeiten. Die Geflüchteten und die lokale Bevölkerung sind dann auch sehr wichtige Akteure, die quasi dann bottom-up arbeiten. Und da gibt es halt VertreterInnen, die die Verbindung zwischen der Bevölkerung und der Regierung bzw. NGOs herstellen und gemeinsame Interessen aushandeln. Was spannend ist aber, dass die Akteure auch sehr viele Strategien entwickeln für ihre eigenen Vorteile, die teilweise nicht im Sichtfeld der Regierung und der NGOs passieren. Zum Beispiel habe ich sehr viele UgandaInnen getroffen in Bidi Bidi, die sich registriert haben als Geflüchtete, um auch Essensrationen zu bekommen.
Kann man nicht wirklich verdenken, ne, dass solche Strukturen auch ein bisschen ausgenutzt werden. Was mir jetzt aufgefallen ist, als du die einzelnen Akteure auch so ein bisschen aufgezählt hast, dass es immer so ein klassisches Ding ist, dass in vielen Settlements oder Flüchtlingscamps die NGOs eine wichtige Rolle spielen und teilweise sogar die staatliche Macht vor Ort untergraben. Also da ist immer dieser berühmte Fall Haiti erwähnt, wo am Ende mehr die NGOs als die Regierung geherrscht haben. Wie ist das in Bidi Bidi organisiert?
Da ist auf jeden Fall eine andere Herangehensweise. Also die Verwaltung übernimmt schon auch im großen Anteil die Regierung. Aber trotzdem ist es nicht so, dass die NGOs keine wesentliche Rolle spielen. Aber die NGOs werden eher als quasi Dienstleister betrachtet, weil sie kurbeln ja natürlich auch die infrastrukturelle Urbanisierung unglaublich an. Aber es gibt dann natürlich auch andere Aktivitäten, zum Beispiel psychologische Beratung, auf die sie sich fokussieren. Aber dazu kann ich jetzt leider nicht sehr viel sagen. Das Spannende ist, dass sich die humanitären HelferInnen, dass die oft selbst mit Fluchterfahrungen konfrontiert worden sind. Also ich habe viele Mitarbeiterinnen getroffen, die aus Nordost-Uganda kommen, die das ja von dem RRA, Lord Resistance Army, Konflikt geprägt war und wo erst seit Mitte der 20er Jahre Frieden quasi ist oder Stabilität. Diese Mitarbeiterinnen nutzen eben auch viele Strategien, die in ihren lokalen Kontext, der ja nicht weit von West Nile entfernt ist, anzuwenden. Und ich habe die Caritas beispielsweise ein bisschen länger mitverfolgt und ich fand ihre Ansätze auch echt gut und spannend. Aber natürlich sollte man die humanitäre Arbeit an sich auch kritisch betrachten. Dies betrifft nicht nur Inhalte, da ist beispielsweise das bezeichnendste Beispiel eben die Essensration, die die Geflüchteten erhalten. Die wird jetzt mittlerweile immer weiter gekürzt, weil das Ziel ist, dass die Geflüchteten unabhängiger werden. Dabei gibt es für die Geflüchteten kaum Möglichkeiten, sich wirklich eigenständig zu versorgen. Aber natürlich sollte man auch die administrative Arbeit der NGOs kritisch betrachten und gucken, wie sie funktioniert. Zum Beispiel haben viele Menschen der lokalen Bevölkerung an die NGOs kritisiert, dass sie nicht angestellt werden. Und dabei geht es nur um kleinere Jobs als Security Guard und so weiter. Aber da gab es auch verschiedene Konsultationen und Meetings. Und ich hatte das Gefühl, dass bei einigen NGOs auch diese Kritik Anklang findet. Und einige meiner Kontakte haben dann tatsächlich auch einen Job gefunden bei den NGOs.
Das klingt eigentlich alles relativ gut und vor allem erstaunlicherweise gut organisiert, was du so erzählst. Und tatsächlich ist das auch das Bild, was zumindest bei mir immer so ein bisschen aus Uganda kommt, dass dort der Staat das sehr organisiert in die Hand nimmt und auch von westlicher Seite immer gelobt wird für eine gute, gut organisierte und auch eine integrative Flüchtlingspolitik. Wie siehst du das? Was ist da dran an diesem Bild von dem ugandischen Staat, der mit dieser Problematik offenbar viel besser oder viel integrativer umgeht als seine Nachbarländer?
Zum einen muss man, glaube ich, betrachten, dass es historisch gewachsen ist. Uganda hatte nicht immer diesen Ansatz. Es gab halt zum Zeiten des LRA-Konflikts verschiedene IDP, also Internal Displaced Camps, die von den BewohnerInnen teilweise mit Konzentrationslagern verglichen wurden, weil es sehr restriktive Maßnahmen gab, weil die Rebellen aktiv waren. Es gab Ausgangssperren und sehr inadäquate gesundheitliche und Bildungsleistungen etc. Und erst seit den 1990er Jahren hat dann die ugandische Regierung quasi einen alternativen Ansatz geprägt. Ehrlich gesagt habe ich mir zu der Geflüchtetenpolitik in Uganda noch keine klare Meinung gebildet, aber ich bin mir auf jeden Fall sehr sicher, dass es ein sehr ambivalentes Feld ist, weil einerseits gibt es eben durch die rechtlichen Hintergründe Potenzial für die Geflüchteten, tatsächlich ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Ist eben die Frage, wenn die Dörfer so dicht besiedelt sind, wie das dann tatsächlich umgesetzt werden kann. Aber eben dieser Ruf, den Uganda aufrechterhält, das Land mit der progressivsten Asyl- und Geflüchtetenpolitik, das auch im Verhältnis zu anderen Ländern unglaublich viele Geflüchtete aufnimmt, hat eben auch seine negativen Seiten. Denn es fließt viel Geld, unglaublich viel Geld. Und das gibt natürlich auch Raum für Korruption. Und ich bin mir auch sicher, dass es passiert. Es gab schon 2017 Korruptionsvorwürfe an die Regierung, dass Geld missgewirtschaftet wird und die Beamtinnen überbezahlt oder doppelt bezahlt werden. Und die Regierung hat leider darauf bisher kaum reagiert.
Naja, gut, bei solchen Vorwürfen, welche Regierung stellt sich dann tatsächlich selbst an den Pranger? Das ist weder hierzulande zu erwarten, noch in Uganda tatsächlich. Aber mich würde echt noch interessieren, mal so einen Blick in die Zukunft zu werfen. Die meisten Settlements für Geflüchtete gelten ja immer so als was wieder weg soll, was nur temporär ist. Wie sieht denn die Zukunft für Bidi Bidi aus und wie nachhaltig wird da überhaupt vorgegangen?
Zum einen ist der Nachhaltigkeitsaspekt auf jeden Fall Priorität geworden. Eben dadurch, dass viele Menschen Feuerholz fürs Kochen benutzen und dadurch viele Bäume gefällt werden, aber auch, weil die Geflüchteten auf sogenannten Wetlands, also Sumpfgebieten, kultivieren und das natürlich die Umwelt sehr stark belastet. Und da versucht man zurzeit nachhaltigere Lösungen zu finden, indem Bäume gepflanzt werden und auf das Feuerholzproblem aufmerksam gemacht wird, beziehungsweise auch technologisch darauf reagiert wird. Also ich habe ein Pilotprojekt von der Caritas mitverfolgt, die sogenannte Solar Cookers, also so einen kleinen Solarherd, entwickelt haben. Und das ist dann so konzipiert, dass es eine größere Solaranlage gibt, die mit einer Base Unit verknüpft ist. Und diese Base Unit hat eben zwei Charging Systems. Also das heißt, du kannst damit kochen, aber du kannst eben diese Base Unit als Energiespeicher verwenden und beispielsweise Handys aufladen. Und das ist unglaublich wichtig, weil eben der Stromzugang nicht vorhanden ist oder kaum vorhanden. Nicht alle Geflüchteten haben Zugang zu Strom. Und ich habe dann auch jemanden getroffen, der zu den 50 Leuten gehörte, der die erste Edition von den Solar Cookers bekommen hat. Und er hat eben das als Business genutzt. Aber das Hauptziel ist, dass die Geflüchteten immer selbstständiger und unabhängiger werden sollen. Aber da ist das Teufelsspiel, dass es dafür schlichtweg einfach nicht genug Land gibt, sodass die Leute tatsächlich aus Gartenanbau leben können. Und das kann man vielleicht als Nachteil dieser dichten Urbanisierung sehen. weil auf einmal in einem marginalen Ort so viele Menschen zusammenkommen und eben nicht alle Einkommensmöglichkeiten finden können. Und das heißt für mich auf jeden Fall, dass ich die humanitäre Hilfe nicht zurückziehen kann. Genau, aber trotzdem plant die Regierung schon jetzt das Nachleben des Camps, also was passiert, wenn die Geflüchteten in ihr Heimatland zurückkehren. Und da gibt es schon einige spannende Ideen, weil es gab eben konkret dort, auch in Zone 1, damals ein Camp in den 1990er Jahren, das aber nach 3 Jahren wegen dem Rebellenkonflikt geschlossen werden musste. Und mir wurde gesagt, dass eben alles geplündert wurde. Und mittlerweile gibt es nur noch ein Büro von Oxfam. Was jetzt der Plan ist, eben, dass die Schulen und die Gesundheitszentren, die ja permanent gebaut wurden, also mit Stein, dass die auch erhalten bleiben sollen. Aber wie macht man das, wenn die lokale Bevölkerung eigentlich gar nicht so groß ist? Und dafür gibt es Pläne für ein College für Agrarwissenschaft, eben, dass die Menschen weiterhin in der Region bleiben und immer neue Leute kommen. Was ich mir eben dabei denke, ist, dass es sinnvoller wäre, die Pläne jetzt schon umzusetzen, weil alle Parteien davon profitieren und es muss nicht erst nach der Repatriation von den Geflüchteten passieren. Aber natürlich dauert auch so eine Umsetzung eine Weile und mal gucken, was da auf jeden Fall noch passiert. Aber ich finde es spannend, dass die permanenten Strukturen, die jetzt aufgebaut wurden und werden, auch erhalten bleiben sollen.
Zumal es ja immer noch fraglich ist, wie das mit den Konflikten im Südsudan weitergeht. Ich sehe da ehrlich gesagt gar nicht so eine Befriedung im Kommen. Deswegen ist es, glaube ich, die Idee, dass man also wirklich Strukturen schafft, wo Leute sich dauerhaft ansiedeln und aus dem Ganzen, was jetzt seit mittlerweile 3 Jahren existiert, auch was schafft, ist eigentlich schon ein ambitionierter Ansatz.
Ja, genau. Deswegen sollte man auch das Refugee Settlement oder Camp als einen Ort des Alltags und der Normalität verstehen und eben gegen ein mediales geprägtes Bild vorgehen, dass man eben diese eingepferchten Parzellen mit tausend von Menschen, die von den Gütern abhängig sind, vor Augen hat und dass man eben versteht, dass die Camps, die ja im subsaharischen Afrika schon als Lösung angewandt werden, aber eben immer im Kontext einer temporären Lösung, dass man anerkennt, dass diese Orte zu quasi permanenten Orten eben sich etablieren.